dass sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenz, auf die Wertschöpfung konzentrieren. Also ein produzierendes Unternehmen verdient Geld, wenn es produziert, ein Logistiker, wenn er fährt oder lagert und ein Handel, wenn er verkauft. Aber an dem Thema Verpackung verdient man kein Geld. Das ist so ein total lästiges Übel. Und was wir tun, wir automatisieren das, soweit es irgendwie geht, mit der großen Vision, dass Mehrweg genauso einfach durchläuft wie ein.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Ein herzliches Servus zu Business Unplugged. Die Wiesn ist vorbei und Folge 82 ist am Start, in der ich Dr. Philipp Hüning von der Logistikbude aus Dortmund zu Gast habe. Die Bude, wie Philipp es auch nennt, automatisiert und verschlankt den nervigsten Prozess der Logistik, nämlich den des Managements von Mehrwegobjekten. Wer das in einem Unternehmen mal mitbekommen hat, weiß, welcher Aufwand dahinter steckt und wie viel Geld damit auch versenkt wird. Die Logistikbude hat dafür eine technologieunabhängige, intuitive Softwarelösung geschaffen, mit der schnell und unkompliziert Transparenz geschaffen wird, auf deren Basis Personalkosten und Schwund gesenkt werden. Und wer 1 und 1 zusammenzählen kann, für den ist auch klar, was dies für den CO2-Footprint bedeutet. Hört es euch an und freut euch auf das tolle Gespräch mit Philipp. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Ja, moin Johannes, freue mich hier zu sein. Bin gespannt, was mich erwartet, ein bisschen über das Thema zu plaudern. Ich habe Bock.
Sehr gut, ich freue mich drauf, weil ich habe auch Bock. Kommen wir mal kurz zu dir, Philipp. Du hast an der TU Dortmund Logistik studiert und bist bereits nach kurzer Zeit mit dem Fraunhofer IML da in Berührung gekommen. Das Fraunhofer IML, das IML steht für Institut für Materialfluss und Logistik. Und das hat deine berufliche Laufbahn dann doch auch wesentlich geprägt, würde ich mal sagen. Denn nach dem Studium und ein paar Praktika bei diversen anderen Unternehmen hast du 2013 begonnen, am IML zu arbeiten und zu promovieren. In der Zeit hast du dann auch 2017 die Docs Innovation GmbH mitgegründet, die unter anderem Drohnen für die Inventur entwickeln, bist dann aber 2019 ausgestiegen, deine Anteile verkauft, um dann auch 2021 mit Michael Koschani, Patrick Elfert und Jan Möller die Logistikbude zu gründen, mit der ihr, und jetzt zitiere ich eure Website, die ganze Sache mit der Ladungsträgerverwaltung auf den Kopf stellen wollt. Wie und was ihr da genau macht, besprechen wir gleich. Zuvor möchte ich gerne aber mit dir die AB-Fragen durchgehen, die ich allen meinen Gästen stellen, um den ZuhörerInnen die Möglichkeit zu bieten, vielleicht deine Antworten an der einen oder anderen Stelle dann auch richtig einordnen zu können. Du weißt, wie das Spiel geht, AB-Fragen oder kurze Erklärung.
Ich entscheide mich für eins, ist der Plan, oder?
Genau, also wenn ich jetzt sage BVB oder Schalke, entscheidest du dich für eins von den beiden.
Also dann wäre es ein ziemlich sicherer A. Aber gut, da kommen wir hier in Dortmund nicht anders drum rum.
Ja, super. Dann starten wir. Die erste Frage, Bildung online oder offline?
Offline. Ich glaube, Menschen müssen miteinander zusammendenken, um auf was Neues zu kommen.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisierte Entscheidungsfindung, bei der der Mensch am Ende versteht, wie es zu der Entscheidung gekommen ist.
Okay. Frage Nummer 3. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Kommt drauf an, aus welchem Land ich das sehe. Ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr Freiheit hier gebrauchen und in anderen Ländern mehr Regulatorik.
So, und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Neue Leute kennenlernen und Kreativität immer persönlich. Alles, was reproduzierbar ist, wo es um eine Tagesordnung abarbeiten geht, kann man gerne auch im Web machen.
Ja, okay, super. Herzlichen Dank dafür. Normalerweise würde ich dann auch nochmal einsteigen ein bisschen, um die Sachen erklären zu lassen, aber du hast eigentlich schon immer die Antwort mitgeliefert bei den Fragen, warum du dich für die eine oder die andere Richtung entschieden hast. Bis auf Frage 3, stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten, warst du bei mehr Freiheiten?
Ja, weil ich glaube, es gibt viele Themen, die reguliert werden müssten, aber wir neigen dazu, vieles immer mehr und immer mehr zu regulieren, anstatt ein Ziel vorzugeben und den Unternehmen die Freiheit zu geben, den Weg selber zu finden. Also wir neigen dazu, das ist zumindest meine subjektive Meinung, Wege vorgeben zu wollen, statt Ziele vorzugeben. Und deswegen glaube ich fest dran, dass es viel zielführender wäre zu sagen, Unternehmen sollen in die und die Richtung, wir schaffen dafür einen sicheren Rahmen. Aber wie ein Unternehmen und ein Unternehmer oder Unternehmerin den Weg dahin sucht, das sollte den jeweiligen Unternehmen und ihren individuellen Ansätzen freigestellt bleiben. Das meine ich damit. Aber da ich bei allen anderen Fragen ein bisschen relativiert habe, dachte ich, eine Frage muss ich eine klare Antwort geben.
Okay, haben wir jetzt die Antwort dazu. Sehr gut, herzlichen Dank. Super, dann steig mal kurz oder kurz und knackig ein. Und zwar, was mir eigentlich schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt, auch in der Vorbereitung, was macht eigentlich das IML richtig, dass es so viele Spin-offs gibt vom IML? Ich habe nämlich neben euch der Logistikbude die Docs Innovation schon genannt und ich hatte in Folge 41 den Sascha Kaczmarek von den Motion Miners zu Gast, die ja eigentlich auch ein Spin-off vom IML sind. Macht das IML aus deiner Sicht irgendwas richtig, dass da so viele Startups raussprudeln?
Ach, ich glaube, mehr geht immer noch. Ich glaube, es hat sehr mit dem Fraunhofer-Ansatz zu tun, an der Schnittstelle Forschung, Innovation und unternehmerische Verwertung zu agieren. Also Fraunhofer, wenn wir ein bisschen ausholen, hatte ja den Gründungsansatz zu sagen, es gibt viele neue Technologien in Deutschland. Wir haben eine sehr, sehr gute Grundlagenforschung. Es gibt aber dann die Unternehmen mit dem R&D-Bereich und dazwischen entsteht so ein Innovation-Gap und diese Brücke zu schlagen. Und dann hat man sehr gezielt bei Fraunhofer begonnen, die Innovation auch durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber verwertbar zu machen und für Startups diesen Weg einzuschlagen. Und am Ende glaube ich, dass aber super viel von der Startup-Journey auch von Menschen abhängt, die sich begegnen, von Netzwerken. Also du hast ja die Motion Miners angesprochen, die Jungs kenne ich auch schon sehr lange. Docs damals war eine sehr ähnliche Zeit, als wir zusammen losgerannt sind. Und uns hat es als Logistikbude super geholfen, damals von den Saschas, von René, also den Gründern der Motion Miners, Feedback zu bekommen. Einfach auch mal nicht die Frage zu stellen, wie mache ich einen Pitchback, sondern eine ehrliche Antwort, wie verhandle ich einen Lizenzvertrag oder wie finde ich den ersten Investor? Und ich glaube, solche Sachen, die deutlich einfacher gehen, wenn die anderen Unternehmen auf dem gleichen Gang oder zumindest auf einem Campus sitzen, im Vergleich zu in Deutschland verteilt, das macht einen Riesenunterschied. Und wir hatten damals bei Fraunhofer super viele spannende Technologien. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass die Möglichkeit bestand, diese auch dann zu verwerten und ein Unternehmen wie unseres zu überführen. Also ich glaube, es geht sehr um Vorbilder, Best Practices, wo die Motion Miners zu gehören. Und damals war noch Michael ten Hompel unser Institutsleiter, der selber eine Gründervergangenheit hat und selber mal ein Unternehmen aufgebaut hat. Und im ersten Bewerbungsgespräch war die Frage, kannst du dir vorstellen, selber mal was zu gründen? Und dieser Spirit, ich glaube, der hängt sehr vom Menschen ab. Und man kann noch so viel Strategie machen, aber man muss es einfach leben.
Finde ich super spannend, weil, wie gesagt, es gibt auch genügend andere Fraunhofer-Institute, wo jetzt gefühlt nicht so viel Spin-offs dann rauspurzeln. Natürlich ist das Ziel, aber es passiert da nicht. Ich habe schon erwähnt, ihr wart zu viert. Ihr wart alle irgendwie am IML oder in der Umgebung und habt dann gemeint, das Ladungsträgerverwaltungsding, das ist irgendwie nicht so cool, wie das läuft. Was war denn so zusätzlich noch so irgendwie, wie soll ich sagen, das Ausschlaggebende, dass ihr euch dann wirklich auch entschlossen habt, okay, nebst dem Spirit, der am IML war, wir gründen. Das ist jetzt tatsächlich, weil können ja viele starten, aber ob sie das dann tun, ist natürlich immer eine andere Sache. Aber warum kam es dann dazu, dass ihr vier sagt, nee, wir gründen jetzt?
Ja, gründen und vor allem es auch Vollzeit tun. Ich glaube, das ist für alle, die hier zuhören und überlegen, aus der Wissenschaft was zu gründen, ein super wichtiges Thema. Und ich habe es bei Docs ja genau falsch gemacht. Also ich habe mitgegründet, bin aber Teilzeit in Startup und Teilzeit war ich am Institut und habe noch irgendwie versucht, nebenbei eine Promotion zu schreiben. Wenn man sowas macht, und das gilt für die meisten Sachen im Leben, dann muss ich es wirklich mit Fokus tun und mich darauf konzentrieren und darf nicht auf 5 Hochzeiten tanzen. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, man muss es machen und man muss es auch komplett fokussiert machen und nicht irgendwie nebenbei. Ja, wie kam es damals bei uns dazu? Wir hatten eine recht besondere Konstellation. Michael hatte ein Team verantwortet, was sich Verpackungslogistik genannt hat. Das heißt, die haben ja sehr bodenständige Verpackungsthemen gemacht. Also wie optimiere ich irgendwie die Zusammensetzung von Materialien in der Verpackung? Die haben Verpackungen geprüft, was passiert, wenn Karton feucht wird oder Plastik warm wird, überlebt es den Transport, solche Themen, also sehr hands-on. Und ich hatte das andere Team als Pendant verantwortet, was sich eher mit neuen Technologien beschäftigt hat. Also wir haben damals ausgehend vom RFID-Hype uns damit beschäftigt, irgendwie Seriennummern an Verpackungen zu bringen. Dann kamen irgendwann aktive IoT-Tracker, die selber ihren Standort, ihre Sensordaten schicken konnten. Vision Learning war damals ein großes Thema, also ein Foto schießen und zu sagen, sind da 3 Paletten oder 5 Paletten drauf. Und was dann immer mehr kam, Jan und Patrick waren zwei herausragende Softwareentwickler, sind sie bis heute noch, auch wenn sie weniger entwickeln als früher. Aber wir haben halt immer mehr Innovationen produziert, wie eine App, wo ich dann solche Paletten zählen konnte, und hatten ein Riesenproblem, das in die Unternehmen zu bringen. Warum? Weil so eine klassische ERP, Warehouse Management, TMS-Software, also die klassischen Softwaresysteme, schon meistens historisch gewachsen sind und in irgendwelchen Stückzahlbuchungen von A nach B denken und auch sehr auf einen Use Case, also kommissionieren, produzieren, transportieren, sowas gedacht sind. Und Verpackungen haben die blöde Eigenschaft, genau in die Mitte sich zu setzen. Also sie fangen ganz vorne an als leere Verpackung, dann wird produziert, gelagert, transportiert, irgendwann konsumiert und ich habe wieder eine leere Verpackung, die muss dann auch noch geprüft, bewertet werden und geht wieder zurück. Und das passiert auch noch mit all meinen Hunderten oder Tausenden Partnern, also Kundenlieferanten. Und das führte einfach dazu, dass wir für jeden Kunden eine eigene Lösung gebaut haben. Also wir haben irgendwie, um RFID an ein SAP anzudocken, Lösungen gebaut, die irgendwie eine Backend-Datenbank hatten und so weiter, um jetzt zu technisch zu werden, dann was übersetzt haben und es dann endgültig ins SAP geschrieben haben. Oder wir haben irgendwie eigene Software gebaut fürs Ladungsträgermanagement, also wirklich komplett Systeme, um Verpackungen zu verwalten. Und irgendwann haben wir gesagt, die wollen doch alle das Gleiche wissen. Also vollkommen egal, ob du jetzt was herstellst, was transportiert lagerst, also ein Logistiker bist, oder ein Händler, der dann die Ware runternimmt und an den Endkunden verkauft. Dich interessieren ja immer die gleichen Sachen. Also wo ist das Zeug, wie lange schon, wo geht's verloren, wo habe ich Potenzial, weniger nachkaufen zu müssen, wo kann ich gewisse manuelle Tätigkeiten wie das Abtippen von irgendwelchen Lieferscheinen automatisieren. Da habe ich gesagt, irgendwie, die Technologie ist ja da, aber es gibt kein Produkt. Wir haben ja für Kunden immer im Auftrag versucht, Produkte am Markt zu finden und die gab es einfach nicht. Und dann haben wir entschieden, 2021 das zu machen und mit dem Ansatz zu machen, komplett standardisiert zu sein und vor allem einfach zu sein, weil jede Software hat heute eine App, jede Software kann irgendwie eine Grundfunktion was von A nach B buchen, aber die Kunst ist es ja, es so einfach und robust zu machen, dass es jeder sofort versteht und dass es auch immer richtig funktioniert. Und wenn ich dann irgendwie 27 Untermenüs habe, die kein Mensch versteht, dann kommen halt Fehler rein. Aber wenn ich nur 2 Knöpfe habe und ein Foto schießen kann, dann ist es halt einfach und dann stiftet es einen Mehrwert. Und so war dann unsere Journey und dann haben wir mit einer öffentlichen Förderung heraus die Logistikbude gegründet und da stehen wir jetzt heute.
Also jetzt nicht das klassische SAP mit den 5000 Funktionen unterordnen, wo man irgendwas einstellen kann.
Jetzt muss relativ ich aufpassen, einfach, was ich sage. Also SAP ist ja eins der deutschen Vorzeigeunternehmen. Da brauchen wir ja gar nicht drum reden. Logistik ist nur super kompliziert und jedes Unternehmen macht es anders. Also selbst die großen Standard-Software-Systeme, wo SAP eins von ist und das führende ist, sind ja nicht individuell. Also die laufen ja nicht out of the box in jedem Unternehmen gleich. Und wir reden ja jetzt über Mehrwegverpackungen. Das ist ja ein maximal nischiges Thema. Also das betrifft zwar jeden irgendwo, aber A hat keiner große Lust daran und B verdient keiner Geld damit. Und das muss irgendwie gemacht werden, aber genauso stiefmütterlich wird es halt in vielen Unternehmen gemacht. Und deswegen ist die gelebte Praxis, irgendeinen Export mehr aus einem System zu ziehen und in Excel nachzubereiten. Und da glauben wir, dass das halt smarter geht.
Und wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, ja, und wir nennen uns jetzt Logistikbude? Also von meiner Seite, es klingt so, es hat so einen schönen, es ist eine Mischung oder so einen Hipster-Ruhrpott-Charme, irgendwie Logistikbude, der Name, finde ich. Ja, finde ich ganz nett.
Hipster-Ruhrpott-Charme habe ich noch nie gehört. Also Hipster-Ruhrpott-Charme finde ich gut. Vielleicht müssen wir das auf unsere Homepage setzen, statt den Satz, den du am Anfang gesagt hast. Nein, wo kommt's her? Also es war ursprünglich der Gedanke, oder anders, ich erzähle mal die wahre Geschichte. Also es gibt eine wahre Geschichte und eine, warum wir uns dann endgültig entschieden haben. Warum haben wir uns endgültig dazu entschieden? Weil uns genau diese individuellen Projekte auf den Keks gingen. Also wenn wir heute Software kaufen als Unternehmen, dann sehen wir auf allen Homepages so Kästen, die aussehen wie früher die CD-ROM-Schachteln und suggerieren, ich habe eine CD, die lege ich ein und die Software funktioniert. De facto B2B-Software ist immer ein großes Projekt in vielen Unternehmen. Und genau davon wollten wir weg. Und die beste Metapher, die uns einfällt, ist der Kiosk im Ruhrgebiet. Also ich gehe rein und sage das, kriege noch einen flotten Spruch und gehe raus. Und bis heute ist unser Anspruch, Logistik und Bude zu sein. Logistik ist Exzellenz, Logistik ist Planung, Sachlichkeit, Fachwissen. Das sind wir, aber gleichzeitig müssen wir das nicht in sehr geehrte Damen und Herren E-Mails packen, sondern können vielleicht auch per Teams mit den Kunden chatten. Und wenn ein Fehler kommt, ein Screenshot direkt in Teams rüberschicken, statt daraus irgendwie einen hochformalen Ticketing-Prozess zu machen. Und dieser Mix, die offene, ehrliche Art des Ruhrgebiets, gepaart mit exzellenter Software, das ist offiziell der Gedanke und ist er bis heute. Es gibt aber auch noch eine inoffizielle Story dahinter. Und zwar, ich sagte ja, Michael ten Hompel war ein wichtiger Mentor für uns am Anfang. Das ist der Institutsleiter von dem Fraunhofer-Institut viele Jahre gewesen. Und der hat unseren ersten Businessplan gelesen und sagte, Jungs, coole Nummer, aber ganz ehrlich, ihr wollt doch keinen Kiosk aufmachen, ihr wollt ein Softwareunternehmen gründen, ihr müsst mal eure Zahlen mal 10 nehmen. Und das fanden wir so lustig, dass wir uns einfach Logistikbude als Arbeitstitel gegeben haben und gesagt, haha, der Kiosk. Und am Ende des Tages haben wir dann so Brainstormings, wie man das macht als Startup, zur Namensfindung gemacht. Und dann kam irgendwie Track 4.0 und was weiß ich raus. Und wir haben unsere eigenen Namen immer vergessen. Also wir haben irgendwie eine neue Idee ins Whiteboard geschrieben und einen Tag später haben wir, scheiße, was war denn jetzt die Idee? Und ja, dann haben wir gesagt, warum nehmen wir nicht den Namen, den wir einfach nie vergessen, den wir einfach immer sagen? Und so ist es dann bei Logistikbude geblieben. Und das Lustige ist, es gibt heute irgendwie so zwei Arten von Menschen, von Kunden. Die einen finden es super und die anderen total doof. Also wir haben auch Kunden, die haben uns schon angerufen auf dem Rückweg von dem Akquisetermin und haben uns Vorschläge gemacht, wie wir besser heißen können. Hatten die wirklich am Telefon uns eine Liste durchgegeben. Ich habe ja nochmal die Idee. Aber wir haben auch andere, die finden es super und identifizieren sich damit. Und so können wir damit ganz gut leben. Wenn eine Marke polarisiert, ist es, glaube ich, nicht die schlechteste Marke.
Wie macht es dann im englischsprachigen Bereich?
Wir haben es tatsächlich validiert damals in der Namensfindung. Wir haben ein paar internationale Freunde gefragt und egal ob Französisch, Englisch, Italienisch, die haben gesagt, irgendwas mit Logistik aus Deutschland. Und das haben wir gesagt, das reicht, Deutschland, Logistik, das passt eigentlich zu dem, was wir wollen. Tatsächlich, bisher haben wir es noch nicht geändert im Ausland. Wir haben durchaus auch internationale Kunden, die sprechen es dann vielleicht Logistic Butte oder sowas aus, die kriegen es aber ganz gut ausgesprochen. Volkswagen heißt bis heute Volkswagen im Ausland, also von daher kann man das, glaube ich, machen. Ob wir es dann irgendwann mal ändern, aktuell ist es ja so, dass das Unternehmen genau wie das Produkt heißt, was auch nicht immer ganz einfach ist, weiß ich nicht, aber momentan leben wir sehr gut davon, dass Leute Spaß haben, Logistikbude zu sagen und zu erzählen, ey, kennst du schon die Bude und irgendwelche Wortspiele mitzumachen. Und deswegen haben wir gar keinen Ehrgeiz, das jetzt groß zu ändern.
Sehr gut, finde ich gut. Gefällt mir echt sehr gut. Außerdem, du hast gerade Volkswagen genannt, kann ein Vorbild sein hinsichtlich Größe und wo die
Reise. Da weiß ich nicht, ob das Thema Mehrwegverpackung so groß wird, aber ja. Wunderlist gab es auch mal. Wunderlist ist ja an Microsoft verkauft worden und hieß dann meines Wissens.
Ist richtig, das war diese To-Do-Liste, oder?
Mhm, genau.
Ja, jetzt haben wir über eure Gründung und über Namen kurz gequatscht. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was ihr im Detail macht, außer Mehrwegverpackung und ihr wollt das vereinfachen. Ja, was darf sich denn ein Laie drunter vorstellen, was die Jungs von der Logistikbude und die Mädels, gemischtes Team, von der Logistikbude denn so treiben und machen und anbieten?
Was wir anbieten, ist total simpel. Eine Software, für die man eine monatliche Gebühr zahlt, um sie zu nutzen. Das ist das Geschäftsmodell. Da drin ist dann Support, Betrieb, Weiterentwicklung enthalten. Und ein Kunde von uns muss sich nicht mehr selber um das Thema kümmern. Braucht also nicht eine Person abstellen, die irgendwie Updates einspielt, den Server wartet und Co. Inhaltlich. Vielleicht fangen wir bei dem Use Case an. Also stell dir mal vor, du gehst durch einen Supermarkt, dann kommst du am Anfang an so grünen Kisten mit Obst und Gemüse vorbei. Diese Kisten, davon gibt es, ich weiß nicht, 300, 400 Millionen draußen. Dann gehst du ein Stück weiter und stehen blaue Paletten an den Gängen, irgendwo rote oder hellblaue Fleischkisten an der Fleischtheke, irgendwo ein Rollwagen, womit in die Regale gefahren wird. Dann gibt es so geschlossene Rollwagen für Tiefkühl. Und dann verlässt du den Supermarkt, dann steht da vor der Tür noch ein Müllcontainer, ist am Ende auch ein Mehrwegobjekt. Und dann fährst du an einem Industrieunternehmen vorbei und dann stehen da Europaletten, Gitterboxen, irgendwelche Gestelle, vielleicht ein Seekontainer. Das ist unsere Welt. Also all unsere Kunden setzen einen verschiedenen individuellen Pool solcher Objekte ein. Die produzieren was oder die transportieren was oder handeln mit etwas. Und da kommen ganz viele solche Objekte vor. Und die muss ich irgendwie verwalten, weil sonst läuft das wie die Büchersammlung zu Hause. Wenn ich mir nicht aufschreibe, dass ich dir mein Buch geliehen habe, kriege ich es nicht wieder. Es ist weder deine böse Absicht noch meine, sondern es ist halt einfach weg. Und genauso funktioniert das auch, wenn ich dir meinen Müllcontainer auf den Hof stelle und mich nicht mehr melde. Meldest du dich vielleicht noch, wenn er voll ist, aber wenn er nie voll wird, wirst du dich nicht melden und ich habe Müllcontainer verloren. Und so funktioniert das für Paletten, Behälter und all diese Sachen. Heißt, alle Unternehmen, die sowas einsetzen, und da gehört fast jedes Unternehmen, was irgendwie im produzierenden oder im transportierenden Bereich tätig ist, zu, haben zwei große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist Personalaufwand. Ich muss es in irgendeiner Form dokumentieren. Und die andere Herausforderung ist, ich muss häufig nachkaufen. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Entweder durch so einen Schwund, wie gerade geschildert, oder weil mein Behälter jetzt gerade bei meinem Kunden steht oder bei meinem Lieferanten und ich eben nicht reinproduzieren kann. Ich habe also eigentlich genug, die sind nur gerade nicht da. Auch dann muss ich nachkaufen. Und was wir tun, ist relativ simpel. Wir nehmen Daten, die der Kunde heute schon hat, also irgendwo aus seinem IT-System, aus Excel-Dokumenten, aus Dokumenten wie ein Palettenschein, den mein Spediteur mir gibt, und die verarbeiten wir alle zusammen automatisch. Dann gibt es meistens noch irgendwo kleinere weiße Flecken. Dafür haben wir eigene Lösungen wie eine Web-Software, wie eine App, aber gleichzeitig auch Partnerschaften mit Bosch, mit der Telekom, wo es darum geht, wirklich Tracker anzubieten, wenn die Objekte sich selber melden. Und dann haben wir eine Art Werkzeugkoffer, wo ich die nötige Datentransparenz habe. Und darauf bieten wir dann unsere Mehrwerte an. Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Einmal Automatisierung bedeutet, ich muss eben nicht manuell als Sachbearbeiterin das in die Software reingehen und alles zusammensuchen, sondern ich kriege einfach eine E-Mail, wenn was schief läuft. Also Johannes baut zu hohe Palettenbestände auf. Oder Achtung, am Standort Dortmund habe ich zu wenig Behälter, die Produktionsversorgung gerät in Gefahr und so weiter. Also eben proaktiv benachrichtigen, wenn was schief läuft, anstatt selber Detektiv zu spielen. Und die zweite Automatisierung ist alles, was Partner angeht. Also wenn du mein Kunde bist oder mein Lieferant, dann muss ich mich in irgendeiner Form mit dir abstimmen. Also ich muss dir zur Verfügung stellen, wie viele Paletten habe ich dir geschickt, wie komme ich auf die Zahl und Co. Das ist heute eine PDF, die in einer E-Mail hin und her geschickt wird und einen riesen Aufwand verursacht. Also der größte Kunde bei uns hat 30.000 solcher Tauschkonten und schickt also 30.000 PDFs durch die Gegend, bis er mit uns gearbeitet hat. Und das können wir digital. Dann kriegst du so eine Einladung wie so eine Teams- oder Zoom-Einladung, klickst drauf und kannst alles im Self-Service tun. Also im Endeffekt, so wie du heute ein Restaurant lieber auf der Website buchst und sagst, zwei Personen, 18 Uhr heute Abend und sofort die Bestätigung oder Absage kriegst, so machen wir es, anstatt in der alten Welt anrufen, keiner geht dran oder E-Mail schreiben, ich kriege keine Antwort, dann ist die Zeit abgelaufen, es dauert alles viel länger und ist nervig. Und genau das Prinzip übertragen wir auf diese Mehrweglogistik. Und das ist dieser ganze Block Automatisierung, in dem wir die Aufwände, die du brauchst, um deinen Mehrweg sinnvoll zu verwalten, reduzierst. Und der zweite Block ist alles, was Transparenz angeht. Wir hatten ja über Schwund, über Bestände, Umlaufzeiten, solche Sachen schon gesprochen. Also wo ist gerade deine Verpackung? Wie lange schon? Wo geht sie verloren? Das übersetzen wir aus den Daten, die vorne reingehen, in Echtzeit. Das heißt, du kannst reingucken und sehen, ah, guck mal, ich habe in Dortmund gerade noch 328 Euro Paletten, und nutzen, um zum Beispiel einen Schritt weiter zu gehen, ein Nachhaltigkeitsreporting, wozu zukünftig alle Unternehmen verpflichtet sind, zu machen. Und zum anderen auch eine Mietabrechnung zu machen. Weil wenn du zum Beispiel mein fleißiger Lieferant bist und immer alles sofort zurückschickst, der andere aber das 3-4 Wochen hält, warum soll ich ihm nicht dann die Mehrzeit in Rechnung stellen? Aber ohne, dass ich jetzt einen riesen Excel-Prozess und manuell und Diskussion habe, sondern komplett data-driven. Heißt, wenn man eine Klammer drum schließt über das, was ich gesagt habe, nutzen wir Daten, die man heute hat, füllen die weißen Flecken, wo ich keine Daten habe, übersetzen es in Transparenz und automatisieren Prozesse. Und das große Ziel hinter all dem ist, dass sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenz, auf die Wertschöpfung konzentrieren. Also ein produzierendes Unternehmen verdient Geld, wenn es produziert, ein Logistiker, wenn er fährt oder lagert und ein Handel, wenn er verkauft. Aber an dem Thema Verpackung verdient man kein Geld. Das ist so ein total lästiges Übel. Und was wir tun, wir automatisieren das, soweit es irgendwie geht, mit der großen Vision, dass Mehrweg genauso einfach durchläuft wie Einweg.
Wie stellt sich das Thema Transparenz eigentlich dann sicher? Weil ich meine, wenn es aus dem Werkstor rausgeht, ist es am LKW gut, hast du es irgendwie abgescannt, wir haben das jetzt drauf oder möglicherweise gibt es RFID-Scanner, wie auch immer die technische Lösung aussieht. Wenn ich jetzt alle meine Kunden oder Lieferanten oder wen auch immer anbinden möchte, muss das ja bedeuten, dass die eigentlich ja auch das gleiche System nutzen müssen, beziehungsweise mir dann die Daten zurückspielen, damit ich weiß, okay, stehen jetzt meine Paletten in Leipzig oder stehen die Paletten in Dortmund oder stehen sie in Hamburg?
Super gute Frage, weil genau so ist es nicht. Wir sind ein Produkt und keine Plattform. Also wenn du, was weiß ich, deine Bestellung in einem SAP, Dynamics oder Excel eintippst, kriegt dein Kunde oder dein Lieferant davon ja auch noch nichts mit. Das heißt, du wirtschaftest für dein Unternehmen und genauso ist unsere Software in der Architektur. Wir helfen dir, deinen individuellen Mehrwegpool besser zu betreiben. Alles das, was nach außen geht, funktioniert bei uns über Automatisierung. Also der Lieferant kriegt eine E-Mail-Benachrichtigung, bitte schick's zurück. Oder der Lieferant kriegt diesen digitalen Kontoauszug, wo er es im Self-Service tun kann. Aber es funktioniert nicht so, dass wir eine Plattform wären, wo der Lieferant sich erst registrieren muss und dann auch Kunde werden muss und so weiter. So sind wir nicht. Sondern wir sind ein Software-Tool, ein Software-Produkt und nicht eine Plattform, wo man sich registriert und erst Mehrwert hat, wenn ein paar Tausend mitmachen. Das definitiv nicht.
Okay.
Dein konkretes Beispiel ist natürlich schon sehr detailliert. Also typischerweise hast du ja irgendwie Paletten, die irgendwie auf einer Lieferung sind. Dann nimmt man einen Datensatz beispielsweise aus dem Warenwirtschaftssystem, Lieferauftrag 4711, sind 3 Paletten dabei, das weiß ich aus der Kommissionierung. Und das ist übergeben worden an meinen Logistikdienstleister DAXA mit der Sendungsnummer 4711. Und dann kann ich über den Tracking-Link eines DAXAs sehen, Sendung 4711 ist heute Morgen mit einer Unterschrift zugestellt worden. Und wenn ich diese beiden Datenpunkte clever miteinander kombiniere, kann ich die 3 Paletten, die irgendwo im physischen Prozess ganz am Anfang genommen wurden, um zu kommissionieren, direkt auf diese Person buchen, aber ohne, dass es irgendwelche Papierscheine oder sonstiges drumherum gibt.
Sprich, ihr greift einfach wirklich nur auf die Daten zu, die Software, die ihr habt, die Datenpunkte und verknüpft die logisch miteinander. Du hast auch vorher gesagt, das Thema Automatisierung, es würde theoretisch auch sagen, ey, pass auf, hier in dem Werk XY sind zu wenig Gitterboxen, Produktions- oder Bandstillstand droht etc. pp. Da müsst ihr ja eigentlich auch wissen, wie viele dort eigentlich sein müssten, oder? Mhm. Damit ihr solche Sachen auch, solche Aussagen treffen könnt. Wie macht ihr das dann? Weil dann, die Info muss ja dann da sein irgendwo.
Genau, aber im Prinzip so, wie wir es gerade im Warenausgang gemacht haben, wir nutzen Datenpunkte, die es heute schon gibt. Also es gibt ja in der Regel einen Produktionsauftrag, wo irgendwie die Verpackung mit drin steht. Oder es gibt ein Leergutlager und wenn es da keinen Datensatz gibt, dann kommt halt unsere App zum Beispiel zum Einsatz. Das heißt, da gibt es einen Menschen dann, der sagt, ich nehme jetzt 5 Paletten hier raus und bringe die im Produktionsabschnitt 1. Aber das ist ja genau das, was ich mit dem Werkzeugkoffer, mit dem Puzzle meinte. Also wie baue ich es so zusammen, dass ich möglichst wenig manuellen Aufwand habe, aber trotzdem die nötige Transparenz. Und man kann es natürlich auf die Spitze treiben. Ich kann auch einen Telekom Narrowband IoT-Tracker dranbringen, der alle 30 Sekunden die Position schickt. Ja, und dann verfolge ich jede Verpackung perfekt. Das wird aber bei einer 10-Euro-Euro-Palette keinen Sinn machen. Aber wenn ich vielleicht meine Wechselbrücke, die direkt ein paar 1.000 Euro kostet, verfolgen will, dann wird das halt schon wieder spannend. Und so muss man halt einen Technologiemix beherrschen, damit man es schafft, alle Verpackungen eines Unternehmens, und Verpackung ist ja wirklich ein weiter Begriff, da gehört Müllcontainer, Wechselbrücke, Fenstergestell, alles, was es da so gibt dazu, in eine Lösung bringe. Und da gibt es nicht die eine magische Technologie, die mir alles erschlägt, sondern es macht für das eine Objekt das mehr Sinn und für das andere das mehr Sinn. Nur ich muss alles noch zusammenbekommen, um sowas zu tun, wie wir bei Transparenz hatten, eine Nachhaltigkeitsbilanzierung, Bestände, Umlaufzeiten und so weiter und so weiter.
Wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt implementieren, wie lange dauert das bei euch? Weil ihr sagt auch, wir haben ja ein ROI von unter 6 Monaten normalerweise bei unserer Lösung, bei unserem Produkt. Wie schaut dann so eine Implementierung aus und woher kommt denn, sage ich einmal, dann die massive Einsparung, dass das dann so schnell geht?
Also wie sieht eine Implementierung aus? Im Standardfall ist es ein Coaching. Das heißt, wir haben ein Team bei uns, was sich nur um Onboardings und Support kümmert. Das heißt, die fahren raus bei einem Neukunden und gucken sich die Prozesse vor Ort an. Warum? Wir haben einfach gelernt, man kann eine Software einfach über bestehende Prozesse stülpen. Aber wenn man wirklich sinnvoll Mehrwerte holen will, dann muss man auch eine Prozesserfahrung haben. Und die Jungs, in dem Fall sind es nur 2 Jungs, die das betreuen bei uns, die haben halt, ich weiß nicht, 100, 200 Unternehmen gesehen, wo sie genau sowas gemacht haben. Und manchmal sind so Dinge wie, ich klebe eine Linie auf dem Boden. Und wenn die Leerpaletten aus der Produktion da ankommen, muss der Stapler eben kurz warten, bis er weiterfahren darf, anstatt die einfach auf irgendeinen Stapel zu knallen. Solche Sachen, das kann keine Software ändern, dafür brauche ich Prozessverständnis. Genau, und die fahren hin und bauen mit dem Kunden zusammen ein Sollbild, wie die Software eingeführt wird, modellieren die Software und erstellen entsprechend die Schulungsmaterialien. Also beispielsweise ein Poster, was ich da an die Wand hänge, damit die operativen Mitarbeiter wissen, was sie in der App tun müssen, wahrscheinlich dann auch in mehreren Sprachen. Eine PDF oder ein Video für die Leute, die das eher im Büro buchen oder da reingucken. Alles, was so Alarme ist, welche Mehrwegverpackung relevant sind und Co. Und dieser ganze Prozess dauert so 2 bis maximal 4 Wochen. Und dann beginnt eine Testphase. Ich sage dazu immer, die Kunden können damit rumspielen. Das mögen meine Mitgründer nicht, weil Spielen nicht der richtige Begriff ist für eine B2B-Software. Ich finde, das beschreibt es aber ganz gut. Das heißt, man kann alles buchen, tun, reinspielen, machen, was man möchte. Und man kann gewisse Sachen zurücksetzen. Und in der Zeit wird auch die Schnittstelle entsprechend live geschaltet. Also der Kunde schickt Daten an uns oder wir holen sie beim Kunden ab. Und dann erfolgt es der 2. Monat. Und der 3. Monat ist in der Regel ein Testing. Also wo Go-Live, Pilotkunde, Pilotstandort, irgendwie sowas ist. Und dann ist man nach 3 Monaten auch fertig. Danach gibt es noch manchmal so Support-Nachfragen. Wie war das nochmal? Wo finde ich den Knopf? Irgendwie sowas. Aber im Endeffekt ist dann die ganze Onboarding-Zeit nach 3 Monaten abgeschlossen. Was ja nur funktioniert, weil wir ein standardisiertes Produkt haben. Wenn ich jetzt anfangen würde, für jeden Kunden irgendwie da eine Sonderlocke zu stricken, wird es nicht funktionieren. Es gibt sicherlich auch Kunden, die eine Größe haben, wo wir tiefer gehen, wo wir Kostenrechnungen und solche Sachen machen. Da sind es schon teilweise größere Onboarding-Projekte, aber der Standardkunde in 8 von 10 Fällen ist nach 3 Monaten live. Und da kommt dann auch der ROI her. Also wenn du Mehrwegverpackungen nimmst, und ich hatte ja gesagt, es hat 2 Hauptkosten, den Nachkauf und den Personalaufwand, funktioniert das wie so eine Wippe. Das ist ganz interessant. Also Unternehmen, wo man hinfährt und sagt, ich habe da kein Problem mit, da muss sich auch bei mir keiner drum kümmern, da weiß ich haargenau, ich gehe zum Einkauf und frage, was hast du an Verpackungen im letzten Jahr gekauft? Da ist halt diese Seite der Wippe ganz weit unten Nachkauf und Personalkosten ganz weit oben, weil da keine Kosten hinterstehen. Wenn ich aber zu einem anderen Unternehmen gehe und die sagen, oh, ich habe kein Problem mit Verpackung, ich kaufe ja keine nach oder ich verliere keine, dann zeig mir mal die Abteilung, wo manuell gebucht wird. Und dann ist das genau die andere Seite der Wippe. Und interessanterweise sind es häufig Produktionsunternehmen, die fast kein Personal einsetzen und das irgendwo in den Verpackungskosten auf Seite 3 verbuchen. Und die Logistikdienstleister, weil die natürlich einen ganz anderen Durchsatz haben, die machen ja nichts anderes, als in super schnelle, große Mengen an Paletten und Co. durch ihre Netzwerke zu jagen, die haben natürlich eher dann den Personalaufwand. Also wenn du an so einem Lagerstandort und egal welches Logo da an der Wand klebt, vorbeifährst, daneben ist immer ein Office-Gebäude. Und dann fragt man sich, wenn es noch eine große Konzernzentrale gibt, was passiert in diesem Office-Gebäude? Ja, und dann werden halt viel diese manuellen Tätigkeiten durchgeführt. Und der ROI kommt einfach daher, dass Digitalisierung in der Lage ist, diese Wippe quasi zu verbiegen, dass beides runtergeht. Nämlich indem du Transparenz hast, geht der Schwund runter und du kannst ihn in Rechnung stellen, dem Verursacher in Rechnung stellen. Und durch Automatisierung geht der Personalaufwand runter. Und da kommt der ROI her. Und was man dazu wissen muss, also so ein typischer Kunde bei uns fängt so bei 500, 700 Mitarbeitenden an. Das sind halt brutale Mengen. Also wir reden da über Ladungsträgerwerte oder Mehrwegwerte von 10, 20 Millionen Euro. Und wenn ich da ein paar Prozent Schwund einspare, geht das halt sehr, sehr schnell, dass sich so eine Software rechnet.
Das eine ist die IT, dass ich das transparent mache und darstelle. Da gibt es sicherlich auch noch irgendwelche Hürden und Hindernisse, die ihr immer wieder überwinden müsst, bin ich mir sicher, können wir gerne nachher noch drauf zu sprechen kommen. Das andere sind aber die Personen. Ja, ich überspitze jetzt mal, ja, die müssen es auch wollen. Und wenn dann Nachfragen kommen, wo finde ich welchen Knopf, wenn ihr nur zwei Knöpfe habt, also um auf das Beispiel zu kommen. Also es gibt ja alles Mögliche von Fähigkeiten und Kompetenzen im Unternehmen. Und dann ist noch der Faktor, ich will das auch und ich mache es auch dabei. Wie stark habt ihr mit so Problemen oder mit nicht Problemen, aber mit Personen zu kämpfen, dass eure Lösung dann auch wirklich fliegt? Wie stark fokussiert ihr beim Coaching dann wirklich dieses Change Management?
Super stark, einfach weil es dazugehört. Also ich würde mich jetzt als digital affinen Menschen bezeichnen und trotzdem finde ich es doof, wenn Microsoft irgendeinen Button von rechts nach links schiebt bei Outlook und mecker erstmal. Das heißt, es liegt einfach in der Natur des Menschen, Neues erstmal ein wenig skeptisch zu sehen. Das heißt, es geht ohne Change Management gar nicht. Und wir machen es so, dass, ich hatte ja angesprochen, wie so ein Onboarding typischerweise bei uns läuft, dass wir die Leute, die nachher die Software bedienen, ab Tag 1 am Tisch haben und auch so am Tisch haben, dass sie sofort was ausprobieren können und auch ehrlich ihre Sorgen, ihre Nöte äußern können. Und wo wir extrem gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist die Power-User direkt im Projekt ausprobieren zu lassen und selber zu erzählen, was ihre Erfahrungen sind. Und nicht nur uns im Projektteam, sondern ihren Kollegen, Kolleginnen, die genau die gleichen Themen haben. In ihrer Sprache, in ihrer Sicht. Und da haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht. Und man muss ja die Leute auch verstehen, und dafür muss ich jetzt auch wirklich eine Lanze brechen, die in diesen Sachbearbeitungen für Verpackungen sitzen. Das ist A, manchmal nicht der schönste Job und B, vor allem ein Job, wo ich nur auf den Deckel kriege. Ich kriege ja kein Lob, wenn ich geil Verpackungen manage, sondern ich kriege ja einen auf den Deckel, wenn ich Verpackungen verliere oder Kosten verursache. Das heißt, es ist auch nicht der schönste und erfüllendste Job. Und wenn ich auf einmal sehe, ich kann mit Digitalisierung den Job attraktiver machen und ich kann dem auch eine neue Wertschätzung geben, dann ändert das was. Und am Ende sind es alles Menschen. Und man muss die Menschen auch als Menschen ernst nehmen. Und ein einfaches Beispiel, wir haben aus einer total blöden Geschichte heraus, haben wir ein Ladungsträgerquartett rausgebracht. Also ein Quartettspiel, wie wir früher Autoquartett oder Panzerquartett gespielt haben, mit Palettenbehältern und Co. Wir waren so ein bisschen notgedrungen, weil wir haben das eigentlich nur gefotoshoppt bei LinkedIn und auf einmal wurden wir angerufen, wo man das denn kaufen kann. Und dann haben wir das gemacht und die nehmen das mit nach Hause und zeigen es ihren Kindern und sagen, das ist meine Arbeit, guck mal, dein Papa, der verbucht das oder deine Mama, die verbucht das. Und man gibt einem Job, der in so einer absoluten Nische ist und wo man eigentlich nur auf den Deckel kriegt, gibt man auf einmal eine Wertschätzung. Und dann passiert was echt Magisches. Dann rennen die rum und erzählen, hey, das geht wirklich, das ist super. Und man schätzt sie wert. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, Change Management ist super elementar.
Nehmen das die Unternehmen auch so wahr? Weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, alle reden drüber, ja. Aber wenn es dann wirklich ernst wird und da auch Zeit zu investieren in dieses Thema, dann fällt das oftmals auch hinten runter, weil es halt auch kostet und so weiter und so fort. Und die sind doch alt genug, die müssen das mit einmal erklären, verstehen. Und ich weiß, du kennst ja die ganzen Themen, ja? Ich meine, brauche ich dir ja nicht sagen. Auf welche Kunden trefft ihr da oder wie ticken da die Kunden aktuell?
Ja gut, es gibt auch den patriarchischen Mittelstand, der sagt, die machen das so, wie ich will. So, das hat aber jetzt nichts mit Change Management zu tun, sondern mit Unternehmenskultur, wo Change dann wahrscheinlich eine Teilgröße von ist. Nein, ich kann da wirklich nur positiv drüber berichten. Das sage ich nicht, um unseren Kunden irgendwie Honig um Bart zu schmieren, sondern es ist wirklich so, weil ich auch einfach die Leute nicht mehr finde. Also wenn du jetzt parallel hier auf Stepstone gehst und sagst Palettenabteilung, dann findest du 1000 offene Stellen. Ja, ich finde die Leute gar nicht. Ich habe keine andere Wahl, als mir Gedanken darüber zu machen, wie ich diesen Arbeitsplatz wertschätzender und auch wertschöpfender kreiere, weil natürlich automatisieren wir und natürlich automatisieren wir auch manuelle Tätigkeiten. Es gibt aber ja mehr als nur Paletten von A nach B zu buchen im Unternehmen. Es gibt auch Dispositionen, was ein manueller Prozess ist, wo ich dringend Leute brauche. Und wir sehen schon, dass Change immer wichtiger wird und man kann es auch messen, dass die Kunden teilweise in die Onboarding-Projekte Change reinschreiben. Dass sie drin stehen haben wollen, dass wir sie begleiten dabei, ihre Mitarbeitenden zu schulen, abzuholen. Vielleicht auch mal, es gibt dann so Runden, wo normalerweise irgendwelche Neuerungen ums Unternehmen bekannt gegeben worden, wo wir reingeholt werden, um das nochmal zu erklären. Und das dadurch, dass ich wirklich auch ein Thema habe, Personal zu besetzen und gerade bei so stumpfen Tätigkeiten, ist es ein größeres und immer größer werdendes Thema, auch mir Gedanken zu machen, wie erkläre ich diesen Change.
Und wenn ich das aber auch richtig verstanden habe, die Mitarbeiter sind ja noch immer da, weil ihr automatisiert zwar Prozesse, aber jetzt eine automatische Rechnungsstellung an den Lieferanten oder an den Kunden, weil der die Paletten zu lang bei sich hat oder es länger dauert als bei anderen, das erfolgt ja nicht durch eure Software, oder? Das erfolgt noch immer durch die ERP oder wie auch immer Software.
Ja, doch schon. Also das Beispiel, was du sagst, machen wir schon bei einigen Kunden, zu sagen, ich erstelle die Daten, die nötig sind für so eine Mietabrechnung, heißt es dann. Also zu sagen, ab einer Standzeit von x Tagen wird eine zusätzliche Gebühr fällig. Was wir nicht machen, wir schicken keine PDF raus, wo drauf steht, hier ist die Rechnung. Ganz einfach, weil das Unternehmen ja auch noch an 500 anderen Stellen Rechnungsdaten kreiert. Und das möchte man keiner Buchhaltung antun, dass irgendwie alle Systeme eigene Rechnungen verschicken, sondern wir sind Datenlieferant für die Buchhaltungssoftware. Aber wir bestimmen im Endeffekt, was da draufsteht. Natürlich automatisieren wir, das heißt auch, wir reduzieren den Personalaufwand. Aber A, habe ich ja heute schon wie viele vakante Stellen. Und B, gibt es auch Dinge, oder kann man mit der frei werdenden Personalkapazität ja auch sinnvolle Dinge tun? Also statt immer wieder das Gleiche buchen und mich immer wieder mit den gleichen Kunden und Lieferanten zu zoffen, ob die Buchungen richtig sind, kann ich so jemanden, der das ja seit 10 Jahren durchschaut, das Business, auch mal dran sitzen und sagen, überleg dir doch mal, jetzt wo wir vernünftige Datenqualität haben, wo können wir optimieren? Und dann kommen so Sachen raus wie, wir haben in Hamburg jemanden, dem schulden wir immer Paletten, und ein anderer in Hamburg, da haben wir immer Palettenguthaben und müssen welche abholen. Das haben wir bisher immer 1:1 gemacht, weil wir es nicht anders buchen. Also haben die von Hamburg nach Dortmund gefahren, um sie dann von Dortmund wieder nach Hamburg zu fahren. Das könnten wir ja viel smarter machen. Da können wir ja mit einem Klick von Hamburg nach Hamburg fahren. Und dann nutze ich wirklich das Wissen der Leute, um wertschöpfender zu werden und um effizienter zu werden. Und das ist dann der sinnvolle Einsatz. Aber die reißen sich ja alle nicht drum, irgendwie Papier in Systeme abzutippeln und dann am Ende wütende E-Mails hin und her zu schicken. Aber sie haben ein unglaublich tiefes Fachwissen. Und wenn ich einmal dann diese stupiden, man sagt ja auch ein bisschen wenig wertschätzenden Monkey-Tasks automatisiere, dann kann ich die Leute ja nutzen, um wirklich zu optimieren und wirklich sinnvolle Verbesserungen anzustellen.
Und wenn ihr jetzt das implementiert, ich habe es jetzt schon angesprochen, IT-technisch, auf was stößt ihr da für Herausforderungen? Was ist da das Thema? Weil mit einer fremden Software reinzukommen, vor allem seid ihr auch bei großen Unternehmen drin, die haben ihre eigene IT-Architektur, ihre eigenen Server, ihre Datenschutzrichtlinien etc. pp. Ja, sind wahrscheinlich noch zig andere Vorschriften und Policies, die berücksichtigt werden müssen. Was ist denn da das größte Hemmnis oder das größte Problem, wenn ihr sagt, wir kommen jetzt mit eurer Software, mit einer neuen?
Ich sage erstmal, was gar kein Hemmnis ist, weil das hat uns am Anfang total erstaunt, nämlich Cloud Computing. Also wir hosten unsere Software auf westeuropäischen Microsoft-Servern und hatten am Anfang totale Angst. So Cloud, das will ja keiner. Alle wollen Cloud. Also keiner will sich mehr einen Serverschrank in den Keller stellen und die Festplatten selber umschrauben. Spätestens wenn das erste Hochwasser oder ähnliches war und die Server sind weggeschwommen, will ich eine Cloud, wo ich ein Backup in einem anderen Land habe. Das ist kein Thema. Was natürlich ein Thema ist, und es geht mit Cloud einher, ist das Thema Security. Also die Großen machen regelmäßige Pen-Tests. Pen steht für Penetration Testing. Das heißt, im Endeffekt wird ein Dienstleister bezahlt dafür, dich zu hacken. Und dann kommen so Sachen raus wie, man braucht einen Virenscanner, um das Foto einer Palette, was ich hochlade, zu prüfen. Also so tief gehen solche Checkups. Das ist definitiv ein Thema. Auf Business-Seite ist bei der IT sicherlich auch ein großes Thema, Überzeugungsarbeit zu leisten hinsichtlich not invented here. Also die meisten IT-Abteilungen wollen Software selber bauen. Aber das kriegt man als argumentiert, weil der große Unterschied zu einer Warehouse-Management, Transport-Management-Software oder ähnlichem ist bei uns ja, dass wir nicht die Kernprozesse adressieren. Also bei uns geht es nicht an die Prozesse, die wirklich die Wertschöpfung und der strategische Vorteil sind, wie ich kann besser produzieren oder effizienter meine LKWs auslasten oder schneller transportieren, was auch immer, sondern das ist so ein Job to be done. Du musst es machen, aber ob du das jetzt irgendwie ein bisschen smarter, weniger smart machst, macht dich jetzt nicht besser als dein Wettbewerber. Und das hilft uns natürlich total, weil auch die IT-Abteilungen ja keine Fachkräfte mehr finden. Also ich habe jetzt gesagt, 1000 Stellen Palettenabteilung. Ich glaube, es sind irgendwie ein paar Millionen Stellen IT-Abteilung. Und da muss ich mich halt fragen, wo setze ich diese kostbare Ressource dran? Also setze ich sie dran, irgendwie ein bisschen geiler Palette zu managen oder Behälter oder was auch immer? Oder setze ich sie dran wirklich da, wo ich als Unternehmen Geld verdiene und auch differenzieren kann zum Wettbewerb? Und deswegen, es gibt immer wieder die Frage, not invented here, warum bauen wir es nicht selber? Aber jeder, der sowas mal versucht hat zu durchdenken oder bei sich im Unternehmen eine Schnittstelle zu quasi allen großen IT-Systemen, Warehouse-Management, Transport-Management bauen wollte, versteht, dass das Thema Verpackung gar nicht so easy ist, wie es vielleicht klingt. Und dass man über eine externe Software da zumindest mal nachdenken sollte und vor allem damit auch alles, was Maintenance, Weiterentwicklung und Co. angeht, aus dem Haus halte. Weil wenn ich das irgendwie in mein eigenes System reinprogrammiere, dann gibt es irgendwann ein Update oder eine Neuerung und dann habe ich genau das, was wir alle als historisch gewachsene Systeme kennen. Dann wird es halt kompliziert. Und deswegen, klar, Security ist immer eine Frage. Es gibt so Software-Datenblätter, dann steht das alles sehr detailliert drin, wo läuft welches Backup, welche Daten werden wann, wie lange gesichert. Aber das war damals wirklich glücklich bei uns, dass wir zwei technische Co-Founder hatten, was eher untypisch ist in der Startup-Szene, die von Tag 1 an das extrem gewissenhaft gemacht haben. Also dokumentiert, Security, immer als Aufgabe mitgedacht haben. Und deswegen, ja, es sind Fragen, die immer aufkommen, klar, wenn jemand Software eingekauft, aber die bisher noch nie ein Dealbreaker waren.
Wohin geht denn da bei euch jetzt dann die Reise, wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt diese ganzen Datenpunkte, ihr verknüpft die Sachen, ihr habt von unterschiedlichen Unternehmen die Punkte. Geht es auch dahin, dass ihr Empfehlungen aussprecht fürs Design der Supply Chain, dass ihr Empfehlungen aussprecht, wie möglicherweise die LKW-Flotte ausschauen soll. Ich sage das mal so, ich habe keine Ahnung, was man alles rauslesen könnte. Ja, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Setzt ihr da auch an, dass wir sagen, okay, wir verknüpfen nicht nur die Datenpunkte, wir arbeiten mit den Daten auch, vielleicht nicht nur für ein Unternehmen, sondern sogar auch industrieübergreifend?
Zu mir hat mal jemand gesagt, konzentriere dich auf das, was du kannst. Und genau so versuchen wir das zu handhaben. Also ich möchte nicht das nächste Warehouse-Management oder Transport-Management bauen oder irgendwie jemandem empfehlen, wie seine Verpackung von der Form aussehen sollte. Da gibt es zig Unternehmen, die einfach einen herausragenden Job machen. Was wir können, Verpackung gut managen und möglichst automatisiert managen. Und das ist die klare Strategie. Und es gibt noch so viele Themen, wo wir Potenzial sehen, weiter zu automatisieren. Und natürlich gibt es auch Entscheidungsfindungen, die wir aktuell in der Automatisierung treffen. Also Beispiel, wir hatten das ja gerade mit den Hamburger Paletten. Hol die doch in Hamburg ab, da hast du gerade verfügbaren Bestand. Oder wo ist der nächste verfügbare Bestand oder Bedarf? Solche Dinge tun wir schon. Aber ein anderes Beispiel ist, ich kriege heute ja auch Kontoauszüge, wenn ich Logistikbudenkunde bin von anderen Unternehmen. So, und dann stehe ich da und habe zwar eine super Buchführung in der Logistikbude, aber habe die PDF dann auf meinem zweiten Monitor. Und da setzen wir gerade alles dran, das auch automatisiert zu verarbeiten und machen da erstaunliche Fortschritte. Wir haben jetzt hier geschafft, schon fast 50 Minuten zu quatschen, ohne über künstliche Intelligenz zu reden, was ich sehr angenehm finde. Aber da ist KI ja prädestiniert für, also ein Dokument auszulesen oder Muster zu finden wie ein Forecast. Also ich habe irgendwelche Verbräuche von Leergut in der Produktion und entscheide, wann bestelle ich nach. Das sind all solche Themen, die bei uns in die Strategie einzahlen und in die Vision, dass Mehrweg komplett automatisch durchläuft. Also die Vision ist klar erklärt, du dockst dein System an der Bude an und das Thema Verpackung hast du vom Tisch und kannst dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren. Und genau das ist das, wo wir hinwollen. Aber da ist noch so viel zu tun und so viel Potenzial, dass ich gar kein Interesse habe, mich irgendwie in diese anderen Bereiche reinzustürzen. Wir machen Verpackungen und auch Mehrwegverpackungen nur und auch nur B2B. Es gibt ja auch B2C-Anbieter, die irgendwie Pfand von Kaffeebecher und Co. buchen. Da gibt es super Unternehmen wie Sikel aus Berlin. Das funktioniert aber anders. Da sind ganz andere Fragestellungen hinter und deswegen bin ich großer Fan davon, mich bei der Software auf das zu konzentrieren, wovon ich Ahnung habe. Und das Logistik, das sind logistische Verpackungssysteme und alles andere sollen andere machen und im Zweifel können wir mit denen auch Partnerschaften bauen.
Ich finde es übrigens immer sehr charmant, wenn du sagst, du dockst dich einfach an der Bude an. Das klingt super. Das bedeutet auch, ihr fokussiert euch wirklich nur auf das Thema des Managements und auch dieses ganze Thema so IoT etc. pp., was da noch alles mit reinsteht, die ganze Technologie, das habt ihr auch auf die Seite geschoben und sagt, da gibt's Anbieter, die kaufen wir ein oder die mit denen kooperieren wir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, einfach weil, also was wir damals in der Fraunhofer-Zeit gelernt haben, es kam immer wieder eine neue Technologie rund um Verpackung. Es kam irgendwie RFID an jeder Verpackung und dann kam IoT, also irgendwie ein Sensor, der Temperatur und Standort schickt. Bluetooth hat sich super viel getan und es gibt für all diese Technologien super Anbieter. Zwei habe ich ja genannt, aber es gibt da auch noch zig weitere da draußen. Was es aber nicht gibt, ist die eierlegende Wollmilchsau. Und irgendwie hatten wir immer das Gefühl, wenn es um Verpackung ging, man hat eine neue Technologie genommen, RFID hat gesagt, all meine Probleme mit Verpackung sind gelöst. Also Bestände, Schwund, Umlaufzeiten. Aber so funktioniert es ja nicht. Also nur weil ich da irgendwie eine geile Technologie dran klatsche, sind ja meine Kernprobleme nicht gelöst. Also ein Beispiel, der erste Pilot waren 1.000-Euro-Paletten mit aktiven Sensoren. Und dann hatten wir eine Google Maps-Karte mit 1.000-Euro-Paletten. Und dann zeigen wir es der ersten Sachbearbeiterin und die sagt, ja, ist ja schön und gut, aber wo sind die drei, die am falschen Ort sind? Und genau darum geht's ja. Es geht ja nicht drum, irgendeine geile Tech zu finden, die irgendwie alles perfekt abbildet und dann habe ich mein Problem gelöst, sondern es ist ein Baustein. Es ist eine Art, Daten zu generieren, aber nicht die einzige. Und es fängt vorne an bei Daten, die ich heute schon habe, die ich aus meinem System übernehmen kann, geht weiter über solche Technologien und endet dann irgendwo in der manuellen Buchung in unserer App oder in einer Webmaske oder bei diesen KI-Themen, die ich gerade angesprochen habe, Dokumente, Excels und Co. automatisch auszulesen. Und das wird immer ein Werkzeugkoffer sein. Und deswegen ich traue mir nicht zu, auf irgendeine magische Technologie zu setzen. Und ich möchte auch, um ehrlich zu sein, keine Hardware machen, weil das mit Haftungen und Lebenszeitgarantie und was passiert, wenn die Lithiumbatterie brennt und sowas, das wirft nochmal ganz andere Fragen auf, die wir Gott sei Dank in der Software nicht haben.
Ja, ist tatsächlich so auch, das Ganze, die Industrialisierung nachher von den ganzen Produkten, ne, ist dann auch nochmal ein ganz anderer Act, der dann da auch nochmal aufkommt. Ja, spannend. Wohin geht's denn mit euch reisetechnisch? Also jetzt nicht, wo ihr als nächstes als Fußballfans hinfahrt, sondern als Bude. Wohin geht die Reise mit der Bude?
Ja, wir haben ja in Dortmund gestern Abend einen schönen Champions-League-Tag gehabt mit dem 7-1. Also da geht die Reise hoffentlich noch ein bisschen weiter in der Champions League. Aber mit der Bude, ich möchte und wir möchten Mehrweg so einfach wie Einweg machen. Also Einwegverpackungen, egal ob B2B oder B2C, ist super simpel. Ich kaufe sie irgendwann ein. Idealerweise, weil ich ja immer den gleichen Verbrauch habe, kommt der LKW von alleine. Dann verbrauche ich sie und schicke sie raus und bin durch. Und wir glauben fest dran, dass Mehrweg besser ist, ökologisch und ökonomisch. Also meistens liegst du so bei 10, 15 Umläufen. Also wenn ich eine Verpackung 10 bis 15 Mal wieder verwende, bin ich wirtschaftlicher als die Einweglösung. Gibt auch Cases schon, wo wir bei 5 Mal sind. Das ist nicht so furchtbar viel. Und da wollen wir hin. Und das geht aber nur, wenn ich die manuellen Tätigkeiten drumherum so automatisch wie irgendwie möglich abbilde. Und die große Vision ist, Einweg braucht es eigentlich nicht, weil Mehrweg ist ja genauso unkompliziert. Da kommt auch ein LKW, da ist ein Mehrwegobjekt drauf und fertig. Alles andere wird automatisch verbucht und irgendwann ist er raus und wird irgendwo hinten in der Supply Chain wieder abgeholt. Und das ist das große Ziel. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und machen in Deutschland auch extreme Fortschritte. Und dann ist der nächste logische Schritt, das Ganze auch international zu tun. Das ist das Schöne an dem Mehrwegmarkt und an dem Logistikmarkt. Die Champions League, wenn wir nochmal die Fußballmetapher benutzen, findet hier in Deutschland statt. Also wenn wir gucken, was sind die großen Logistikplayer, die sind hier. Was sind die weltweit führenden Mehrwegsysteme, die sind hier. Und das Wissen, was wir da haben und die Exzellenz dann zu exportieren, das ist deutlich einfacher, als wenn ich versuche, in KI oder Chip-Produktion oder Co. mit der Weltspitze zu konkurrieren. Und das ist die große Vision, also ein führendes Mehrwegsystem weltweit anzubieten, was aber dem Unternehmen immer noch die Rechte an ihren eigenen Daten gibt. Wir wollen nicht das amerikanische Plattformmodell sein, wo jeder mitmachen muss und gezwungen wird. Und dann nutze ich die Marktmacht, um alles auszuquetschen und für alles eine Fee zu nehmen, sondern wir sind jemand, der Unternehmen enabled, möglichst unkompliziert Mehrwegsysteme aufzusetzen. Und da haben wir noch mit genug zu tun und werden auch, glaube ich, noch genug Spaß mit haben.
Und Internationalisierung für euch, welcher Markt steht da, wird da anstehen? Ich meine, wenn du sagst, hier ist Champions League, hier sind große Player, dann würde ich sagen, das Land des ehemaligen Europameisters Dänemark wäre ja auch interessant, vor allem jetzt, wo DSV vielleicht zugeschlagen hat bei DB Schenker und mit Maersk gemeinsam ja zwei riesige Player am Markt hat.
Genau, aber Produktion findet ja überall statt. Also wir haben Kunden in Dach aktuell und erste Gehversuche in Italien. Italien ist ein super spannender Markt, total viel mittelständische Produktion, gerade in Norditalien, Südtirol, total interessanter Markt. Alleine wenn man guckt, wie Weinfässer verwaltet werden, hätte ich große Lust, da auch was zu machen. Skandinavien ist der nächstgrößere Markt. Ultra spannend, wie schnell sie das Thema Nachhaltigkeit dort oben treiben. Also wir haben es bei E-Mobilität gesehen, aber auch große Verpackungskonzerne, die größten Holz- und Papierkonzerne sitzen in Skandinavien und mit einem unglaublichen Tempo transformieren die ihr Geschäftsmodell hinsichtlich Mehrweg und Wiederverwendbarkeit. Ansonsten der wahrscheinlich spannendste Markt erstmal nach Dach ist Benelux. Also sehr ähnlich zum deutschen Markt, sehr viel Mehrweg schon im Umlauf. Große Player, gerade im Handel, das wird der nächste spannende Markt sein und von dort sicherlich dann Südeuropa, Frankreich. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass wir relativ schnell Richtung Nordamerika gehen, weil die meisten Mehrwegsysteme in Nordamerika funktionieren im Kleinen, aber ich fahre ja nicht leere Paletten von der Westküste zur Ostküste. Das kann sich kein Mensch leisten, aber da entstehen gerade auch aus der Ressourcenknappheit, auch aus Green Deal, Green Technology und Co. unglaublich viele spannende Initiativen, wo neue Mehrwegverpackungen aus Recycling und Co. werden. Und ist für uns auch ein super interessanter Markt. Und ich glaube auch, dass Entscheidungsprozesse ein wenig schneller vielleicht gehen als in unseren europäischen Unternehmen. Und gerade in Deutschland habe ich so das Gefühl, aktuell haben wir so eine leichte Angst, Abwartungshaltung, bloß nichts Neues tun. Das erinnert so ein bisschen ans Reh. Ich möchte auf der Straße nicht nach vorne und nicht nach hinten, also bleibe ich einfach stehen und ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel Sinn macht. Ja. Deswegen, also da haben wir noch genug Expansionspotenzial. China ist gerade ein riesengroßer Markt, wo die Europalette aktuell eingeführt wird mit brutalen Wachstumsraten. Also da gibt es noch so ein paar sehr, sehr spannende Märkte.
Euch wird nicht fad.
Hoffe ich doch, also dafür machen wir es ja.
Sehr gut. So, bevor wir zur obligatorischen letzten Frage kommen, noch eine Frage vorweg. Hast du persönlich irgendeine Lieblingstechnologie, die, egal was, sei es eine App am Handy, sei es was auch immer, dass du privat nutzt, beruflich nutzt etc., wo du sagst, die finde ich super, das ist echt eine meiner Lieblingstechnologien oder meine Lieblingsfeatures, die ich nutze und die ZuhörerInnen vielleicht auch kennen sollten, weil sie das Leben schöner machen, einfacher machen, wie auch immer.
Du stellst ja Fragen. Also ich fand Drohnentechnologie immer super spannend. Ich hatte mit Docs ja meine Ausgründung, habe auch privat viel mit so Fotodrohnen experimentiert. weil es einfach eine neue Perspektive ist. Aber das ist so langweilig, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Ich fand zuletzt Perplexity super spannend. Das ist eine Suchmaschine, die auf KI aufsetzt und wirklich herausragend gute Antworten gibt, aber mit Quellenverweis. Also ich kann nachvollziehen, warum mir die KI die Antwort gibt. Super, super spannend. Beruflich ist wahrscheinlich die Software, die ich mit am meisten nutze, DeepL, weil irgendein spanischer, italienischer, englischer Text zweimal STRG-C gedrückt und dann erscheint er in Deutsch oder andersrum, finde ich super, super, super hilfreich. Und ich glaube, da geht die Reise mit KI auch hin, die kleinen Helferchen. Es gibt nicht diese Big Bang-Funktion. Ich habe eine Apple Watch, die hat jetzt nicht das Killer-Feature, aber die hat so viele kleine Features, dass sie mir an allen möglichen Stellen das Leben einfacher macht. Und so sieht's bei mir am Computer aus. Was finde ich noch geil? Vor mir liegt ein Remarkable, ein Tablet, wo ich sehr papierähnlich drauf schreiben kann. Und nach dem Gespräch habe ich die PDF bei mir auf dem Rechner liegen mit meiner Mitschrift und ich muss es eben nicht mehr einscannen. Das sind so die kleinen Sachen, aber so das Big Bang-Ding, was irgendwie mir 20% mehr Zeit am Tag gibt, das habe ich leider noch nicht gefunden.
Auch, es geht auch nur um die Kleinigkeiten teilweise. Also wie gesagt, ich bringe immer gerne ein Beispiel. Jetzt sagt die Merlin-App, die kannst du dann nutzen, geht sie spazieren und sitzt wo und nimmt einfach Vogelstimmen auf und dann identifiziert die Vögel, welche die dort zwitschern und so weiter und so fort. Das ist ganz witzig.
Ja, was hast du denn? Merlin-App hast jetzt gesagt, aber was ist so bei dir die Technologie-Innovation, die dich zuletzt richtig geflasht hat?
Oh, es ist tatsächlich echt eine gute Frage, die mich zuletzt geflasht hat. Da müsste ich ein bisschen graben. Ja, also ich habe jetzt mit einem Bekannten gequatscht, der hat mir von Whoop erzählt. Das ist im Prinzip nimmt auch so, ich sag mal, die Körperdaten auf, das hast du 24/7 um, so ein Armband, musst nicht abnehmen und da steckt aber auch das ganze Wissenschaftliche dahinter, die haben ganz viele Gesundheitspunkte und Daten und so weiter und spucken dir dann alles Mögliche aus und hinsichtlich Erholung und wann Erholung, also du hast manchmal, gibt's ja den Aura-Ring oder sowas, ne, der die Schlafaktivitäten trackt, die Apple-Uhr macht auch gewisse Sachen, aber die sind tatsächlich echt sehr fokussiert auf das Thema Regenerierung und auch mit wissenschaftlichen Aspekten noch ein paar so zusätzliche Angebote. Das habe ich ganz spannend gefunden, bin ich jetzt tatsächlich, habe ich mir ein bisschen reingefuchst und bin am überlegen, dass ich das jetzt dann nochmal probiere. Ja, ich habe tatsächlich auch die Merlin-App ausprobiert, nachdem sie mir empfohlen wurde und war im Urlaub ganz nett, ja, so irgendwie im Camper, im Bus oben im Dachzelt zu liegen und dann zu sagen, okay, gut, was Twitcher denn hier, ja, um das rauszufinden.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von.
Genau. Aber gute Frage. Ich müsste tatsächlich einfach mal tiefer einsteigen. Ja, welche App für mich da gerade so der Burner ist. Also was ich tatsächlich super finde, ist, ich meine, ist jetzt die Software, mit der wir jetzt aufnehmen hier, ja, die erleichtert mir das Leben für das ganze Marketing vom Podcast. Ich mache ja alles alleine und der über künstliche Intelligenz macht er mir Snippets, Videosnippets, die ich dann nutzen kann fürs Marketing und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich echt super. Große Zeitersparnis aus beruflicher Sicht, sage ich jetzt mal. So, da. Aber jetzt letzte Frage. Und ich weiß, was fragt er jetzt wieder? 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. 3 Learnings beruflicher oder privater Natur. Du kannst es dir aussuchen.
Wir haben ja mit einer Fußballmetapher angefangen, dann nehme ich die nochmal. Ich glaube, es ist super entscheidend, sich auf Stärken zu konzentrieren und nicht versuchen, irgendwie Stärken rauszubekommen. Ein schnell rennender, aber durchschnittlicher Verteidiger kann ich vielleicht überlegen, ob ich nicht die Stärke schnell rennen nehme und daraus einen guten Stürmer mache. Und genauso glauben wir fest bei uns in der Bude dran, wenn wir Leute entwickeln, die Stärken zu suchen, die Schwächen auf ein überlebensfähiges Niveau zu bringen. Für manche Sachen brauche ich halt, was weiß ich, Englisch oder ein Grundkenntnis in Logistikprozessen. Aber das Spannende fängt da an, wo ich Stärken wirklich pushe. Und da bin ich fest von überzeugt, das ist viel, viel wichtiger, als Stärken zu suchen, statt irgendwie Schwächen rauszubekommen im Coaching. Das war für mich eine super interessante Erkenntnis. Zweite Erkenntnis für uns gerade am Anfang, als wir gegründet haben, du hast zig Sachen, die nicht klappen. Technischer Natur, irgendwelche Verhandlungen, Verträge, sei es mit deinem Lizenzgeber, sei es mit Gesellschaftern, sei es irgendwas bei Kunden, dass ein Kunde dann doch das in die Länge zieht. Konzentrier dich darauf, was du beeinflussen kannst. Also wir hätten so viel jammern können, was alles nicht geht und was alles doof und unfair ist. Und es war auch sicherlich einiges davon unfair. Aber die Kunst war, genau sich nicht darauf zu konzentrieren, sondern auf das, was ich wirklich beeinflussen kann. Das war damals für uns gerade in den ersten Monaten und Jahren ein super spannendes Learning. Und das Dritte ist, Menschen sind das Wichtigste. Also wir haben jetzt recht lange über Change und Kundenseite gesprochen, aber es betrifft uns auch intern. Also die Bude würde niemals ohne ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch nicht ohne meine Mitgründer dastehen, wo sie steht. Und so ein bisschen wie in der Demokratie, wenn Leute verschiedene Meinungen haben, wird es anstrengend, aber das Ergebnis ist besser. Und so war es bei uns auch. Also wir haben früh die Regel gehabt, wir sind wie eine gute Ehe, man darf sich mal zoffen, aber dann bleibt es hinter verschlossenen Türen. Und wenn es durch die Haustür geht, hat man oder gibt man ein Bild nach außen ab. Und so haben wir uns immer auch als Gründer verhalten. Und dadurch sind die Ergebnisse einfach besser geworden. Natürlich hätte ich manchmal gerne meine Meinung durchgedrückt. Und bis heute gibt es Themen, da geht mir dann die Softwareentwicklung nicht schnell genug, weil ich irgendwie das geile Feature unbedingt haben will. Und es gibt aber total gute Gründe, das so zu tun, weil andere Themen kurz Priorität haben oder das irgendwie mit was anderem zusammenhängt, was irgendwie in einem Monat erst ansteht und so weiter. Und das ist anstrengend, darüber zu diskutieren und zu reden. Und genau wie eine Demokratie ist es anstrengend, dass der eine so will und der andere so. Aber man muss diskutieren, man muss versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und deswegen, Menschen sind das Allerwichtigste und Menschen müssen miteinander sprechen. Und ich bin so dankbar, wenn ich ins Büro komme. Also wir haben ja ganz am Anfang, um die Brücke zu schlagen, diese Remote-Frage gehabt. Und ich arbeite total gerne remote, wenn ich was Konzentriertes für mich tun muss. Aber richtig Kraft tanke ich, wenn hier verschiedene Menschen rumspringen, jemand eine Idee hat, was ans Whiteboard schreibt. Und da entstehen, wenn man ehrlich ist, auch die wirklichen Innovationen, die wirklich coolen Themen. Und deswegen, der dritte Punkt wäre für mich ganz klar, Menschen stehen im Mittelpunkt.
Super, danke. Danke für deine Learnings. Ich habe auch einiges für mich mitgenommen, beziehungsweise ich habe im Gespräch unter anderem die Hypothese, du hast es ja so gesagt, ja, euer Institutsleiter am IML war einfach auch ein eigener Gründer und dadurch, der hat es auch irgendwie diesen Spirit, dieses Mindset rausgebracht. Das ist für mich auch meine Hypothese, bin ich der festen Überzeugung, wenn das in solchen Instituten vorgelebt wird, dann kann man das auch massiv fördern, dass die MitarbeiterInnen dann auch Bock haben zu gründen. Ja, genauso auch spannend, dein Fokus auf den Faktor Mensch, ja, dass ihr da auch, dass es jetzt auch gerade nochmal erwähnt, sowohl halt bei der Umsetzung im Change Management, wie wichtig das ist und auch in der Bude selber, ja, wie wichtig es für euch ist, die Menschen, dass ihr da auch weiterkommt. Und ein dritter Punkt war so das Thema, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere oder ich fasse es zusammen. Für euch wird der Technologiemix fürs Tracking etc. immer bestehen. Es wird keine eierlegende Wollmilchsau geben. Sprich, wir müssen mit diesen Themen umgehen oder ihr geht damit um und sagt, okay, gut, that's it. Es gibt einfach verschiedene Technologien, die Daten erzeugen. Wir sind aber die, die sie zusammenbringen. Und das finde ich tatsächlich super, super spannend, dass ihr sagt, Technologie ist das eine, ist zwar schön und gut, aber fokussier dich lieber auf das Zusammenbringen der Daten, weil das wird sich nicht ändern. Ja, Philipp, danke. Danke für deine Zeit. Danke für deine schönen Einblicke und auch jetzt, weil es mir gerade einfällt, auch wo du gesagt hast, ja, ich habe mitgegründet, Docs, aber ich war halt nicht fulltime drinnen. Es ist so ein Punkt, habe ich selber erfahren, ja, auch mitgegründet und nicht fulltime dabei. Das ist natürlich schwierig, ja. Bin da auch dann raus. und dass das wichtig ist, wenn man ein Startup hat, auch Vollzeit drin zu sein. Ich bedanke mich auch für diesen Einblick. Ich bedanke mich für das andere, eure Lösung. Für mich persönlich, ich bin ja in dem Bereich auch unterwegs, eine super spannende Lösung, super interessant. Wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Monkey da ist, ist eigentlich eine nervige Arbeit, die immer irgendwie doch irgendwer machen muss. Und wenn das natürlich automatisiert ist, gehe ich dann auch lieber auf die Mehrwegverpackung als auf die Einwegverpackung, um da, sage ich mal, auch ökologisch was zu tun und nachhaltigkeitsmäßig was zu tun. Finde ich super. Ich drücke euch die Daumen, dass hier jetzt ihr noch in Deutschland in der Dachregion durchstartet und dann noch in die restlichen Regionen kommt. Bin gespannt, wo die Reise hingeht und hoffe auch, dass wir uns dann möglicherweise nächstes Jahr vielleicht auf der Logimat oder wo auch immer solltet ihr dort sein, mal sehen. Und dann können wir mal auch mit dem Bier persönlich anstoßen und dann schauen wir mal, ob Wartmund noch
wann ist denn die Logimat Finale ist. Also die kriegen zwar viele mal hin, aber im März müssten sie ja dann irgendwie noch in der Champions League sein. Und es gibt, wir sind auf der Logimat, wir sind immer im Eingangsbereich, direkt ganz vorne, wenn man reinkommt. Und es gibt die Regel, das erste Bier gibt's an der Bude. Das ist so eine alte Ruhrpott-Regel. Hier gibt's auch das erste Feierabendbier häufig an der Bude, im Kiosk. Immer ein schönes Bild, da steht auch durchaus mal jemand im Anzug vom Kiosk und trinkt ein Bier mit jemand anderem zusammen. Und diese Regel haben wir auf die Logimat übertragen. Und für unsere Family and Friends, wo ich Family, Customer and Friends, wo ich dich jetzt auch zuzählen würde, gilt das natürlich. Und dementsprechend, es ist keine Standparty, kein Besäufnis, aber das erste Feierabendbier gibt's immer gut.
Ah ja, cool. Da freue ich mich, weil wie gesagt, letztes Jahr oder dieses Jahr musste ich es ausfallen lassen, aber nächstes Jahr habe ich es fix eingeplant zu kommen. Ist Mitte März, findet das Ganze statt. Logimat. Da sollte Dortmund dann doch auch noch in der Champions League dabei sein. Sehr gut. Alles klar, Philipp. Du, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.
Ich habe zu danken. Hat super viel Spaß gemacht. Viel Spaß beim Zusammenschneiden, Zusammenstellen und ich bin gespannt aufs Ergebnis. Vielen Dank.
Das war das Interview mit Dr. Philipp Hüning. Infos zu Philipp und der Logistikbude findet ihr in den Shownotes. Wer es noch nicht getan hat, nicht vergessen, den Podcast bitte auf eurer Lieblingsplattform am besten mit 5 Sternen bewerten. Ich sage schon mal im Voraus herzlichen Dank dafür. Und bleibt gespannt, denn in 2 Wochen geht's weiter mit der neuen Folge.